Stell dir mal vor, du müsstest die komplette, allumfassende Psychologie des menschlichen Glücks aufschreiben.
Oh, wow.
Ja, also so richtig im Detail. Was meinst du, wie viele Seiten bräuchtest du dafür?
Puh, also da reicht wahrscheinlich kein normales Buch, oder?
Nee, absolut nicht. Wahrscheinlich eher eine ganze Bibliothek.
Ja, oder so eine riesige Enzyklopädie.
Genau. Aber was wäre, wenn ich dir jetzt sage, dass die perfekte Anatomie tiefster menschlicher Zufriedenheit exakt 43 Wörter lang ist?
43? Das ist ja fast nichts, ein kurzer Absatz.
Ein sehr kurzer. Und genau deshalb ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Schön, dass du uns heute wieder zuhörst.
Hallo, auch von mir.
Wir stürzen uns heute nämlich mal nicht auf riesige Datenmengen oder stundenlange Interviews, wie wir das sonst manchmal machen.
Naja, heute wird's mikroskopisch.
Ganz genau. Wir nehmen ein winziges, scheinbar absolut simples Stück Text unter unser ja, literarisches und psychologisches Mikroskop.
Und das hat es wirklich in sich.
Oh ja. Es geht um ein winziges, dreizeiliges Gedicht aus der Verschmiede von Horst Winkler.
Was auf den ersten Blick, also wenn man das so liest, das wirkt eigentlich wie so ein flüchtiger Reim auf einer bunten Glückwunschkarte.
Richtig, so eine Karte, die man halt schnell im Vorbeigehen kauft, ne?
Ja, genau.
Aber unsere Mission heute ist eine ganz andere. Wir wollen dir zeigen, warum diese wenigen Worte die komplette Anatomie eines perfekten Kindheitsmoments einfangen.
Und eigentlich noch viel mehr als das.
Ja, nämlich warum sie uns im Grunde erklären, was uns Menschen im tiefsten Inneren antreibt, also was uns wirklich glücklich macht.
Die große Herausforderung bei einem so extrem komprimierten Text ist ja, dass wir das Tempo massiv drosseln müssen. Wir können da nicht einfach in 5 Sekunden drüber lesen und sagen, ah ja, nettes Gedicht.
Nee, das würde dem gar nicht gerecht werden.
Absolut. Jedes einzelne Wort, jede Struktur in diesen Sätzen trägt hier ein massives psychologisches Gewicht.
Ja.
Und dieses Gewicht müssen wir heute wirklich Stück für Stück freilegen.
Okay, dann würde ich sagen, wir lassen den Text jetzt erst einmal kurz atmen. Ich lese das Gedicht jetzt in seiner vollen, wenn auch sehr kurzen Länge vor.
Gute Idee.
Und während du zuhörst, lass die Worte einfach mal im Raum stehen. Lass sie mal auf dich wirken. Also, hier ist der Text. Die Geburtstagsfeiern sind immer toll für jedes Kind. Die Geschenke und die Gäste sind zwar sicherlich das Beste, aber es ist auch sehr schön, so im Mittelpunkt zu stehen.
3 kurze Sätze.
Wahnsinn, oder?
Ja, 3 fundamentale Beobachtungen über die menschliche Natur verpackt in, ja, in einen Kinderreim.
Also, lass uns das mal aufdröseln. Diese erste Zeile, die hat eine Wucht, über die ich echt sofort gestolpert bin beim ersten Lesen.
Ja?
Was genau hat dich da, also worüber bist du gestolpert?
Über diese Absolutheit. Die Geburtstagsfeiern sind immer toll für jedes Kind.
Ah ja.
Das Immer und das Jedes.
Genau. Das ist doch fast schon aggressiv absolut formuliert. Da ist überhaupt kein Raum für Diskussion.
Stimmt, da gibt es kein meistens oder oft.
Eben. Und wenn ich da mal an die Realität denke, also mir fallen da sofort Gegenbeispiele ein.
Klar, dir als Erwachsenem.
Ja, aber auch aus der eigenen Kindheit. Es gibt doch verregnete Partys.
Oh ja.
Oder es gibt Streit, weil jemand beim Topfschlagen gemogelt hat.
Oder das falsche Geschenk.
Genau, bittere Enttäuschungen. Aber diese Zeile hier, die liest sich wie ein verdammtes physikalisches Gesetz.
So nach dem Motto, Geburtstage erzeugen automatisch Freude.
Ja, wie die Schwerkraft Dinge nach unten zieht, zieht der Geburtstag unweigerlich kindliche Freude an. Und da frage ich mich schon, ist diese absolute Behauptung des Autors nicht ein bisschen realitätsfremd?
Das ist ein spannender Punkt. Aber was hier faszinierend ist, der Autor verfasst hier ja gar keinen dokumentarischen Bericht über die Realität.
Okay, sondern?
Er baut hier quasi einen architektonischen Rahmen auf.
Einen Rahmen.
Ja. Also in der Lyrik sind solch kompromisslose Begriffe wie immer oder jedes hochgefährlich, weil sie, wie du ja gerade selbst bewiesen hast, sofort Widerspruch beim Leser provozieren.
Ja, mein innerer Faktenchecker sprang sofort an.
Genau. Aber dass er sie trotzdem nutzt, zeigt, dass er ganz bewusst eine geschlossene Welt erschafft. Er gießt da ein unerschütterliches Fundament für den kompletten Rest des Textes.
Ah, verstehe. Also in dem Universum dieses Gedichts gibt es schlichtweg keine weinenden Kinder.
Richtig. Keine geplatzten Luftballons, keine verbrannten Kuchen.
Er deklariert den Geburtstag also als so einen universellen, unantastbaren Raum.
Ganz genau.
Wie so ein künstlich erzeugtes Vakuum, oder?
Schönes Bild, ja.
Ein Vakuum, in dem die normalen Regeln von Frustration oder Traurigkeit für diese 24 Stunden einfach mal völlig außer Kraft gesetzt sind.
Ja, und es ist eine Demokratisierung der Freude.
Wie meinst du das, Demokratisierung?
Naja, schau dir das Wort jedes an. Für jedes Kind.
Ah, okay.
Dieses eine Wort wischt alle äußeren Umstände weg. Es spielt in diesen Zeilen absolut keine Rolle, welchen Hintergrund ein Kind hat.
Ob es arm oder reich ist?
Genau. Oder wie sein Alltag aussieht. Welche Sorgen es vielleicht normalerweise so mit sich herumträgt. Der Geburtstag wird hier als der große Gleichmacher etabliert.
Okay, das leuchtet ein. Diese absolute Setzung ist also notwendig?
Ja, weil sie psychologische Sicherheit suggeriert. Bevor wir überhaupt in die Details gehen können, was diese Freude eigentlich ausmacht, muss der Text uns versichern, dass diese Freude ein Fakt ist. Ein unausweichlicher Fakt.
Mhm. Aber ein abstraktes Immer bringt ja noch kein Kind zum Lächeln, oder?
Nee, natürlich nicht.
Ein steriler Raum der garantierten Freude muss ja mit irgendwas gefüllt werden. Ein Kind braucht etwas Greifbares.
Absolut.
Und der Text liefert das ja auch sofort nach.
Direkt in der zweiten Zeile.
Genau, er beantwortet, woraus diese universelle Freude eigentlich besteht. Ich lese das nochmal. Die Geschenke und die Gäste sind zwar sicherlich das Beste.
Wenn wir das jetzt mal mit dem großen Ganzen verbinden, wir stürzen hier von der fast schon sphärischen Theorie der ersten Zeile.
Direkt in die Praxis, ne?
Ja, direkt in die laute, klebrige, bunte Praxis der materiellen Welt.
Und genau hier, genau an diesem Punkt wird es für mich als Erwachsener irgendwie schwierig.
Wieso?
Naja, der Autor nimmt Dinge, die man in buntes Papier einwickelt, also die Geschenke.
Ja.
Und dann nimmt er echte, lebendige Menschen, die Gäste.
Aha.
Und dann wirft er beides scheinbar völlig mühelos in exakt denselben Topf und deklariert diese Mischung pauschal als das Beste.
Ja, das ist eine harte Gleichschaltung.
Ja, diese Gleichschaltung von Materiellem und Sozialem, die irritiert mich total.
Weil es gegen unsere Moralvorstellung geht.
Exakt. Es widerspricht unserer erwachsenen Moralvorstellung, ein Stück Plastikspielzeug und die, keine Ahnung, die echte Zuneigung der Großmutter auf exakt dieselbe Stufe zu stellen. Wie auf so einer Waage, die materielle Gier und soziale Liebe perfekt im Gleichgewicht hält.
Ja, das ist ein klassischer Erwachsenenblickwinkel. Wir betrachten das oft durch diese moralische Brille.
Klar, bei uns stehen Beziehungen idealerweise über Konsumgütern.
Richtig. Wenn wir uns aber jetzt mal wirklich in die kindliche Entwicklungspsychologie hineinversetzen, dann löst sich diese ganze Irritation sofort auf.
Echt? Wie das?
Stell dir das Kind in diesem Moment vor. Dieser extreme Zustand der Vorfreude.
Ja, diese Spannung, bevor die Tür aufgeht.
Genau. Und dann die totale Reizüberflutung. Für das Kind verschwimmen in diesem Moment die Grenzen zwischen Objekt und Person.
Klass.
Der Freund aus dem Kindergarten, der da zur Tür hereinkommt, und das bunte Paket, das er in seinen kleinen Händen hält, das sind für das Geburtstagskind keine zwei völlig getrennten ethischen Kategorien.
Sondern?
Sie verschmelzen zu einer einzigen, gewaltigen Einheit der Bedürfnisbefriedigung.
Okay, wow. Das heißt, das Kind scannt den Raum überhaupt nicht nach ethischen Werten ab?
Nee, absolut nicht. Das wäre viel zu komplex.
Es erlebt einfach nur eine massive Welle an positiven Reizen.
Genau.
Die Gäste machen Lärm, man kann mit ihnen rennen und spielen. Und die Geschenke befriedigen die reine unschuldige Neugier auf das Neue.
Ja, auf das Auspacken, das Entdecken.
Der Text wertet hier also gar nicht. Er hält uns lediglich einen extrem ehrlichen, fast schon brutalen Spiegel der kindlichen Wahrnehmung vor.
Er akzeptiert die Realität des Kindes einfach vollkommen.
Mhm.
Schau mal, es gibt in dieser Zeile keinen erhobenen Zeigefinger.
Stimmt, niemand flüstert. Aber vergiss nicht, Kevin, dass deine Freunde wichtiger sind als der neue Lego-Bausatz.
Genau. Dieser pädagogische Unterton fehlt komplett. Die unzensierte kindliche Perspektive, also Sachen zum Auspacken und Freunde zum Spielen, sind offensichtlich großartig. Diese Perspektive wird hundertprozentig validiert.
Ja, aber diese Validierung, und das finde ich sprachlich so raffiniert, die führt uns ja direkt zu einem sprachlichen Stolperstein.
Welchen meinst du?
Da ist dieses kleine, fast unscheinbare Wörtchen zwar, das mich beim Lesen echt nicht loslässt.
Ah, das zwar, ja.
Die Geschenke und die Gäste sind zwar sicherlich das Beste.
Mhm.
Dieses zwar, das klingt für mich fast wie der Vorbote von einer Enttäuschung.
Interessant, wie so ein Dämpfer.
Ja, Als würde der Autor dem Kind die Freude an den Geschenken im nächsten Moment direkt wieder wegnehmen wollen. So nach dem Motto, ja, das Zeug ist ganz nett, aber eigentlich ist es völlig oberflächlich und unwichtig.
Ich verstehe, was du meinst. Aber sprachlich gesehen ist dieses Zwar eigentlich eine klassische Einräumung. Ein Scharnier.
Ein Scharnier?
Ja. Es entwertet das Bisherige nicht. Es sagt nicht, dass die Geschenke schlecht sind. Es baut vielmehr eine enorme, fast physisch spürbare Spannung auf für den Teil, der noch kommt.
Okay, es bereitet also den Boden?
Genau. Wenn wir psychologisch an die Sache herangehen, erkennen wir die absolute Genialität dieses kleinen Wortes. Es holt den Leser nämlich exakt da ab, wo das offensichtliche Spektakel gerade stattfindet.
Also bei dem ganzen Chaospapier und Kuchen.
Bei zerrissenem Geschenkpapier, klebrigen Fingern, Zuckerwatte und lachenden Gästen.
Ja.
Der Text nickt gewissermaßen zustimmend und sagt, ja, all das ist fantastisch, es befeuert die greifbare, sichtbare Freude.
Zwar.
Es baut also wirklich einen Cliffhanger auf.
Exakt.
Wenn das Materielle und das Soziale zwar den offensichtlichen Höhepunkt bilden.
Ja, was kommt dann noch?
Genau. Was kann dann logischerweise noch folgen, wenn die greifbaren Dinge schon den absoluten Superlativ, das Beste, bekommen haben? Dann verlangt der Text jetzt zwingend nach einer völlig neuen Dimension.
Richtig. Wir müssen die Ebene wechseln, um das Rätsel aufzulösen.
Wir werden förmlich gezwungen, das Offensichtliche, das Sichtbare zu verlassen und nach dem verborgenen Mechanismus zu suchen.
Und das ist der Moment, in dem es wirklich interessant wird.
Oh ja.
Und diese Auflösung, die finden wir dann in der dritten und letzten Zeile.
Mhm.
Und lernen und wenden uns der tiefen, unsichtbaren Wahrheit des Gedichts zu.
Und die lautet?
Aber es ist auch sehr schön, so im Mittelpunkt zu stehen.
Da ist das Aber.
Das Aber, das unausweichlich auf das Zwar aus dem vorherigen Satz folgen musste.
Genau. Und schau dir an, was hier passiert. Die gesamte Spannung entlädt sich in einem vollkommen immateriellen Konzept.
Ja, lass uns mal versuchen, das für unsere Hörer ein bisschen greifbarer zu machen.
Gerne.
Wenn wir uns die Geburtstagsfeier mal wie einen richtig aufwendigen, dreistöckigen Kuchen vorstellen.
Oh, ich mag Kuchenanalogien.
Sehr gut. Also, die Geschenke, die Gäste, das laute Rachen, der ganze Lärm, das ist der Teig. Das ist die Füllung, die bunte Glasur, all das, was Substanz hat.
Das Greifbare.
Genau, das Offensichtliche, von dem am Ende jeder satt wird. Und man könnte meinen, dieser Kuchen selbst, der sei das Wichtigste an der ganzen Sache.
Klar, den sieht man ja auch.
Eben. Aber das, worüber diese dritte Zeile spricht, das im Mittelpunkt stehen, das ist nicht der Teig.
Nee.
Das ist die Hitze des Ofens, die überhaupt erst dafür sorgt, dass aus all diesen einzelnen Zutaten ein Kuchen wird.
Oh, wow.
Es ist dieser unsichtbare Funke, der das Kind innerlich zum Leuchten bringt. Ohne diese Hitze hast du nur kalte Zutaten.
Das trifft den Kern der Sache einfach perfekt.
Danke.
Weil, und das ist entscheidend, diese unsichtbare Hitze, von der du sprichst, die besitzt eine völlig andere psychologische Qualität als die greifbaren Geschenke.
Inwiefern?
Naja, obwohl Geschenke und Gäste vorher als das Beste bezeichnet wurden, relativiert dieses Wort aber diese Aussage sofort wieder.
Es schiebt den Fokus komplett woanders hin.
Genau. Das reine im Mittelpunkt stehen hat ja an sich keinen materiellen Wert. Du kannst es nicht anfassen, du kannst es nicht essen, du kannst es nicht in ein Regal stellen.
Ja.
Und trotzdem ist es, laut Horst Winklers Zeilen, der ultimative emotionale Ankerpunkt der gesamten Geburtstagsfeier.
Hier muss ich aber jetzt mal eine sehr erwachsene und vielleicht auch ein bisschen zynische Perspektive einnehmen.
Okay, schieß los.
Wenn der Text uns offenbart, dass das absolute Zentrum des kindlichen Glücks darin besteht, im Mittelpunkt zu stehen,
ja,
entlarven wir das Kind dann nicht eigentlich als kleinen Egomanen?
Oh, harter Vorwurf.
Naja, aber klingt das nicht gefährlich nach reinem Narzissmus? So nach dem Motto, all die Freunde, all die liebevoll ausgesuchten Geschenke, der Aufwand der Eltern, das alles ist am Ende nur die Kulisse für das eigene, aufgeblähte Ego. Alle sollen bitte nur mich ansehen.
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Aber das ist genau der Moment, in dem wir höllisch aufpassen müssen.
Worauf?
Dass wir unsere erwachsenen Schamgefühle nicht auf die kindliche Psyche projizieren.
Hm.
Wir Erwachsenen empfinden den expliziten Wunsch nach totaler Aufmerksamkeit oft als unangenehm.
Oder peinlich.
Ja, total peinlich, weil wir über Jahre hinweg auf Bescheidenheit konditioniert wurden. Wir werten das Bedürfnis nach dem Mittelpunkt ganz schnell als Narzissmus ab.
Ja, man will sich ja nicht in den Vordergrund drängen.
Genau. Aber bei einem Kind geht es um etwas viel Existenzielleres.
Okay.
Es geht um die reine, ungetrübte Erfahrung sozialer Validierung. Es geht um die ungeteilte Aufmerksamkeit.
Das heißt, es geht dem Kind gar nicht darum, sich böswillig über andere zu erheben?
Nein, es geht darum, überhaupt erst einmal in seiner ganzen Existenz wahrgenommen zu werden.
Ah, okay.
Lass uns mal die Machtdynamik eines ganz normalen Alltags betrachten.
Ja, gern.
Ein Kind steht in der gesellschaftlichen und familiären Hierarchie ja meistens, naja, ganz unten.
Stimmt. An einem durchschnittlichen Dienstag, da wird dem Kind gesagt, wann es aufstehen muss.
Was es anziehen soll.
Was es essen darf, wann es sich die Zähne putzen muss und vor allem, wann es still sein muss.
Exakt. Die Erwachsenenwelt diktiert den Rhythmus. Das Kind muss sich anpassen und wird in dieser Masse des Alltags, auch im Kindergarten oder in der Schule, oft einfach übersehen.
Es schwimmt halt so mit.
Genau.
Und der Geburtstag, wow. Ja, der Geburtstag dreht diese komplette Pyramide einfach für einen verdammten Tag komplett auf den Kopf.
Richtig.
Plötzlich ist das Kind die Sonne und alle anderen, selbst die mächtigen Erwachsenen, die sonst alles bestimmen, die kreisen wie Planeten nur um das Kind herum.
Sehr schönes Bild. Der Mittelpunkt ist für das Kind ein Raum absoluter sozialer Macht und totaler Akzeptanz.
Jeder wohlwollende Blick im Raum ist wie so ein riesiger Scheinwerfer, der auf dieses eine kleine Individuum gerichtet ist.
Ja, und wie wir schon sagten, dieses reine im Mittelpunkt stehen hat keinen materiellen Wert.
Man kann es nicht anfassen.
Aber für die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls ist diese ungeteilte Aufmerksamkeit existenzieller als jedes physische Objekt der Welt.
Wahnsinn. Das Gedicht dekonstruiert die Feier also wirklich perfekt.
Ja, das tut es.
Die greifbaren Dinge sind toll, klar, aber der wahre, unsichtbare Motor, dieser tiefe emotionale Ankerpunkt, ist eigentlich die temporäre Aufhebung der kindlichen Ohnmacht.
Besser kann man es kaum zusammenfassen.
Also, was bedeutet das nun alles für uns? Wir haben auf dieser Reise durch gerade einmal 43 Wörter extrem vielschichtige Schichten freigelegt.
Oh ja, das haben wir.
Ein Text, der echt scheinbar völlig harmlos beginnt und uns dann so tief in die menschliche Psyche zieht.
Es zeigt einfach eindrucksvoll, dass Bedeutung nicht aus der Masse der Worte entsteht.
Nee, absolut nicht.
Sondern aus der Präzision, mit der diese Worte emotionale Wahrheiten einfangen.
Genau. Wir haben gesehen, wie der Autor zuerst einen sterilen, absolut gesetzten Raum der universellen Freude erschafft. Ein Gesetz, das keine Ausnahmen duldet. Immer und jedes. Dann haben wir beobachtet, wie er diesen Raum mit der lauten, greifbaren Realität des Kindes füllt. Einer Realität, in der materieller Konsum und soziale Zuneigung völlig ohne moralische Wertung zu einer einzigen Quelle der Begeisterung verschmelzen.
Und schließlich hat uns dieses unscheinbare Wörtchen zwar dazu gezwungen, über das Offensichtliche hinauszuschauen, um diese unsichtbare Architektur des Glücks überhaupt erst zu erkennen.
Zu der fundamentalen Erkenntnis, dass das tiefste Glück eben nicht im bloßen Auspacken von bunten Kartons liegt, sondern in dem intensiven, immateriellen Gefühl, für einen kurzen Moment wirklich das absolute Zentrum des Universums zu sein.
Ja.
Und das wirft ein unglaublich faszinierendes Licht auf unsere eigenen Erinnerungen. Wenn du, der oder die uns gerade zuhört, wenn du mal an deine frühesten Geburtstage zurückdenkst.
Mach das mal wirklich.
Ja. Was ist denn wirklich geblieben? Sind es die konkreten Geschenke? Erinnerst du dich allen Ernstes noch an das genaue Spielzeug, das du an deinem 7. Geburtstag bekommen hast?
Also ich tue es nicht.
Vermutlich sind diese Dinge längst verblasst, kaputt gegangen oder auf irgendeinem Flohmarkt gelandet.
Wahrscheinlich, ja.
Aber was bleibt tief in uns verankert, ist dieses warme, kaum greifbare Gefühl von Wichtigkeit. Dieser eine magische Moment, in dem alle Gespräche am Tisch verstummen, das Licht plötzlich ausgeht, der Kuchen reinkommt und alle Gesichter im Raum nur dir zugewandt sind, während du die Kerzen ausbläst.
Unser Gehirn speichert diese emotionalen Zustände der totalen Bestätigung weitaus nachhaltiger ab als die bloße Existenz von Objekten.
Die Validierung überdauert die Materie.
Genauso ist es.
Und aus dieser Erkenntnis heraus entsteht ein Gedanke, den du heute einfach mal mit in deinen Tag nehmen sollst.
Eine Frage, die vielleicht sogar ein kleines bisschen unbequem ist.
Oh ja, wenn wir akzeptieren, dass dieses Bedingungslose im Mittelpunkt stehen, das absolute Fundament für das grenzenlose kindliche Glück ist.
Ja.
Was passiert dann eigentlich mit diesem massiven existenziellen Bedürfnis nach totaler ungeteilter Aufmerksamkeit, wenn wir älter werden?
Gute Frage.
Wir inszenieren uns als Erwachsene ja unglaublich gerne als bescheiden.
Oh ja, andauernd.
Wir treten bei Feiern oft in die zweite Reihe, wir winken fast schon peinlich berührt ab und sagen Dinge wie, ach, macht bloß kein Aufheben um meinen Geburtstag, das ist mir doch gar nicht wichtig.
Oder wir schenken uns dieses Jahr nichts.
Eben, genau. Wir tun so, als wären wir aus diesem kindlichen Narzissmus, wie wir es fälschlicherweise nennen, längst herausgewachsen.
Aber sind wir das?
Eben. Verschwindet dieser tiefe psychologische Hunger, gesehen zu werden, wirklich jemals aus unserer menschlichen Natur?
Wahrscheinlich nicht.
Oder lernen wir im Laufe der Jahrzehnte einfach nur, dieses Verlangen sozialverträglicher zu verpacken?
Das ist sehr wahrscheinlich.
Vielleicht suchen wir ja genau diesen Mittelpunkt still und heimlich immer noch?
Im Meeting im Büro?
Ja. Oder in den sozialen Medien, wo jeder Like wie so ein kleines Geschenkpapier ist.
Oder in unseren Freundschaften.
Nur, dass wir als Erwachsene eben das bunte Geschenkpapier weglassen, um bloß nicht aufzufallen.
Wir verstecken den Wunsch einfach besser.
Ganz genau. Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal auf einer Party stehst oder wenn dir jemand sagt, er wolle an seinem Geburtstag gar nicht im Mittelpunkt stehen.
Manchmal werfen die allerkürzesten Texte eben die längsten und faszinierendsten Schatten auf unser eigenes, komplexes Verhalten.
Schön gesagt. Wir hoffen jedenfalls, du konntest aus dieser literarischen Mikroskopie heute genauso viel mitnehmen wie wir. Danke, dass du uns auf dieser tiefgehenden Betrachtung begleitet hast.
Hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch. Bis zum nächsten Mal.